Liam Gallagher spielt halt komplett Definitely Maybe mit B-Seiten und allem so. Also gibt den Leuten genau das, was sie wollen. Kein Solozeug. Und neben ihm steht jemand, der auch noch so gecastet ist. Also die ganze Band sind ja Noel Lookalikes. Das alles ist vorbei. Dann kommt eigentlich so eine Ankündigung, die sagt, und nächstes Jahr machen wir nochmal genau das Gleiche, nur dass dann Noel Gallagher neben mir steht. Der aber technisch nicht mehr in der Lage ist und eigentlich genauso aussieht wie der Typ. Und die Welt dreht durch. 14 Millionen Menschen wollen dahin. Für irgendwas, was man sowieso von den beiden Originaltypen jederzeit hätte bekommen kommen können.
Das sagt Stefan Rehm vom Musikexpress und damit hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Chaos and Glory, die erste mehrteilige deutschsprachige Audiodokumentation über Oasis. Ich bin Nick Sauter und ich bin auch heute nicht allein im Studio. Ich habe meinen Spezelfreund und Kumpel Olli Kastenhuber dabei. Olli, grüß dich.
Hey Nick.
Ja, der Stefan Rehm hat es schon kurz hier angeteasert. Wir reden heute über das bestimmende kulturelle Thema des letzten Jahres eigentlich, über die Oasis Reunion, die letztes Jahr im Sommer angekündigt worden ist. Und auch wenn man vorher mit Oasis nichts oder nur wenig zu tun hatte, kam man an dieser Nachricht eigentlich nicht vorbei. Ich hatte mit Oasis zu tun in meinem Leben, ich kam auch nicht dran vorbei. Ich habe es über die Social-Media-Kanäle mitbekommen und erfahren, habe die berühmten Countdowns gesehen und konnte sehen, wie sich die Instagram-Profile von Liam und Noel Gallagher anpassen und plötzlich gleiche Sachen posten und diese ganzen Geschichten, die mich in Ekstase versetzt haben, dass es jetzt nach 15 Jahren Leidenszeit vielleicht doch zu der heiß ersehnten Reunion kommt und jetzt nach 16 Jahren dann auch die Reunion-Konzerte stattfinden. Davon habe ich so erfahren. Olli, wie hast du von der Reunion mitbekommen? Und ich sag gleich, ich kenne die Geschichte schon, aber ich höre sie sehr gerne nochmal.
Ja, also wir waren quasi live dabei bei der Reunion-Ankündigung vor Ort, muss man sagen. Wer ist wir? Der Christian, unser Podcast-Produzent von Chaos and Glory und ich und ein gemeinsamer Freund. Wir waren auf dem Reading Festival letztes Jahr und wie die Zuhörer vielleicht mitbekommen haben, wurde das unmittelbar nach Liams Show veröffentlicht, dieses Datum. Also man muss dazu sagen, er hat quasi die Bühne verlassen nach dieser Show auf dem Reading Festival. Ja. Und es wurde dann über die Leinwand einfach nur ein Datum eingeblendet. In diesem, ich glaube, das war schon auch dieser Stil von diesem Oasis-Logo.
Die Microdot-Grafik-Design-Agentur-Stil. Genau. Stil.
Ich meine mich zu erinnern, dass es dieser Look war von dem Logo. Und da stand das Datum. Ja. Ja. Und alle waren so, okay, was ist los? Christian hat übrigens beim Hinflug schon gesagt, ja, die Zeichen für eine Oasis-Reunion verdichten sich. Und ich einfach als Berufsskeptiker, ja, der immer so, ah, ich weiß nicht, keine Ahnung, war dann so, nee, das glaube ich nicht. Also ich war einer von denen, ich habe gedacht, die Hölle friert vorher zu. Ja. Und dann kam mir dieses Datum auf der Leinwand und ich war dann so zu ihm, also er war natürlich so, ja, siehst du, ja, jetzt haben wir ein Datum für die wahrscheinliche Reunion. Und ich war so, nee, ich glaube, da kommt nur ein Boxset.
Also wird auch beim 10. Mal hören nicht schlecht, die Story. Olli als Berufspessimist, der nicht dran glauben wollte und konnte, dass es eine Reunion gibt. Warum und was es da für Gründe hat, da kommen wir in der Folge noch dazu. Warum du da so vielleicht skeptisch oder vorsichtig oder ängstlich oder so warst. Aber du hast an ein Boxset geglaubt. Und jetzt muss man dazu sagen, die 10, 12, 15 Jahre davor, die gaben dir da recht, weil es gab immer mal wieder so kryptische Ankündigungen und dann war es die 10. Reissue von der Definitely Maybe auf diesmal durchsichtigem Vinyl und aber wieder die gleichen Tracks und alles eigentlich halt Cash-Cow-mäßig, aber dieses Mal wurdest du eines Besseren belehrt und es war tatsächlich die Reunion-Ankündigung und der lang ersehnte Traum von vielen Oasis-Fans wurde da wahr. Jetzt haben wir uns, der Stefan Rehm hat es in seinem Eingangsstatement schon mal kurz angesprochen, wollten wir uns mal die harten Zahlen und Fakten zu dieser Reunion kurz anschauen, um die Dimension auch deutlich zu machen, was da abging. Also der Stefan Rehm hat die 14 Millionen Leute schon angesprochen. Es haben sich 14 Millionen Leute auf die Tickets beworben, auf der ganzen Welt zusammengenommen, mit Konzerten in Großbritannien und in den USA und jetzt, ich glaube, in Lateinamerika noch, ne? Sind auch announced worden. Ja. Genau. Also für diese Konzertreihe 14 Millionen Menschen haben dort versucht, Tickets zu kriegen. Unfassbar. Weißt du noch, in welcher Queue, was deine Zahl war?
Also ich muss sagen, ich hatte nicht eine dieser hanebüchenen Zahlen, die dann auch im Netz kursiert sind. Ich habe aber auch Screenshots gesehen von Leuten, die in der Queue, also in der Schlange standen, Platz 540.000 oder so. Also 500.000 Leute vor dir, ja, in der Schlange.
Könnte eng werden, ob, ja, das klappt. Auf jeden Fall, also Serverzusammenbrüche, ja, inklusive alles dabei, war nicht weit weg von dem, wie ich mir vorgestellt hätte, dass eine Beatles-Reunion, mhm, Wellen geschlagen hätte. Also muss ich sagen, daran hat es mich erinnert. Wirklich, ja, Oasis-Mania, mhm, aller Orten. Also 14 Millionen Leute haben sich auf Tickets beworben. Wir haben auch mal in die Streaming-Zahlen geguckt. Unser Producer, der Christian, hat es dankenswerterweise rausgesucht. 750% Steigerung der Streaming-Zahlen innerhalb einer Stunde nach Bekanntgabe der Reunion. Mhm. Also
der Hype ist real.
Alle, ja, haben, genau, alle haben gemerkt, oh, die spielen wieder. Ich gehe mal auf Spotify und ziehe mir ein paar Songs rein. Ja. Alle offensichtlich. Und weltweit gab es eine 160-prozentige Steigerung des Oasis-Katalogs auf, mhm, Spotify. Mhm. Jetzt sind wir reden nur von Spotify. Also krass, ja, wir lassen die anderen genauso guten und genauso billigen oder teuren Streaming-Dienste mal weg und sprechen gar nicht von, mhm, den klassischen CD-Verkäufen oder sowas, die es noch gibt, wohlgemerkt.
Und ich will die Zahlen nochmal ganz kurz hervorheben. 1,4 Millionen Tickets gibt's oder gab's ja für die, ja, für die Tour und 14 Millionen, also ich meine, ich bin kein Mathe-Experte, aber jeder Zehnte ist quasi dann zum Zug gekommen.
Genau, ja, also brutal. Wir haben auch in unserem Umfeld, und ihr könnt euch denken, dass wir uns in Umfeldern bewegen, in dem die Oasis-Fandichte relativ hoch ist, traditionell, gibt's Leute, die Tickets haben und es gibt Leute, die leer ausgegangen sind. Mhm. Da können wir einfach nur good luck oder bad luck. Also ich glaube, da war auch viel Glück dabei. Jetzt ist es, wie es ist. Die Tickets sind weg. Es ist alles ausverkauft. Mhm. Also wirklich alles, alles.
In Rekordzeit, ja.
Ja, also auch so Sachen wie in Buenos Aires, das, mhm, River Plate Stadion. Mhm. Da gibt es schon auf YouTube ein Footage dazu und das ist ein sehr gut gefülltes Stadion.
100.000, oder?
Passt ja, rein,
oder
aber da mehr? Waren damals nur, in Anführungsstrichen, 85.000, mhm, Leute da. Ich habe es mal recherchiert.
Ja. Ist ein Riesenstadion.
Ist ein, ja, Riesenstadion. Also, und das ist jetzt auch einfach innerhalb von wenigen Stunden, mhm, problemlos ausverkauft. Ja. Das heißt, das ist natürlich mit Abstand die größte Tour, die Oasis je gespielt haben.
Genau, auch in den USA. Ne? Weil es hieß ja immer, die haben in den USA haben sie es nie geschafft und so. Gibt ja, ja, dieses negative Gelaber immer, aber ich meine, auch hier spielen sie in Riesenstadien. Springsteen-like irgendwie, wie heißt das in
New Jersey?
New Jersey, ja,
dieses East Rutherford. Ja, ich glaube schon. Aber auch da, also da habe ich in einer anderen Folge schon mal gesagt, dieses, sie haben es in den Staaten nie geschafft, halte ich für Bullshit, ja, für Bullshit. Wer auf einer normalen Tour zweimal den Madison Square Garden ausverkauft, der hat es geschafft in, ja, Amerika. Da gibt es Bands, die, mhm, das nicht schaffen. Ja. Das war jetzt der kommerzielle Aspekt an der ganzen Sache. Wir wollen aber natürlich auch über den kulturellen Aspekt sprechen und, mhm, haben dort wieder mal mit jemandem gesprochen, den ihr aus unserer Podcast-Reihe schon kennt, der Professor Dr. Christoph Jacke. Der ist an der Universität Paderborn und ist dort verantwortlich für die Studiengänge Populäre Musik und Medien. Den haben wir gefragt, gibt es eigentlich einen, naja, einen kulturellen Bedarf an einer Oasis-Reunion?
Naja, da wird ein weites Spektrum abgedeckt bei Oasis, sozusagen von schau dir die lieber nochmal an, bevor die sich wieder auflösen oder jemand stirbt. Es ist noch eingeklinkt in viele der älteren Generationen, die das miterlebt haben. Es ist anschlussfähig als großes Thema, als Vorbilder, als Role Models, als Stars, für Jüngere auch. Und es hat natürlich etwas Sensationelles, immer wenn dann so eine große Band wieder auftritt. Also ich glaube, da wird ein Nerv getroffen. Dazu kommt, dass sicherlich ältere Stars eine bestimmte Klientel, eine sehr treue Fangemeinde haben, sodass, wenn die auftreten, auch die Leute kommen. Also nicht nur sensationslüsternes Publikum, sondern eben auch die alten Fans, vielleicht auch neue Fans. Und das, ich meine, ist bei Oasis, wer so viele Millionen von Platten verkauft hat, wer so viel in den Medien war, wer so viele Fans hat, der ist ja nicht auf einmal weg. Im Gegenteil, es gibt ein bestimmtes Bedürfnis. Rock'n'Roll ist eben auch historisch geworden, ist irgendwie ein Stück Lebensgeschichte von vielen von uns und deswegen will man dann da unbedingt auch nochmal hin wieder. Das geht ja wahrscheinlich von Feuerzeug schwenken und am liebsten wieder 1994 sein, also hochspießig bis hin zu Leuten. Nee, ich möchte mal gucken, was da passiert mit denen und auch mit mir selbst. Ob ich das neu erlebe, nochmal erlebe, ob ich gelangweilt bin, ob mir die Band gar nichts mehr sagt, das ist ja hochspannend. Also da würde ich auch gerne Forschung betreiben bei den Oasis-Konzerten. Ich habe leider keine Tickets.
Also der Professor Dr. Jacke, jetzt hoffen wir, dass er nicht recht hat und dass jemand stirbt. Die Gallagher-Brüder sind noch keine 60, Noel näher dran als Liam. Aber ansonsten macht er natürlich einen sehr interessanten Punkt. Also mich hat es jetzt in seinem Statement erinnert an, ich habe das jetzt verglichen mit der in Anführungsstrichen Reunion von Guns N' Roses vor ein paar Jahren, als aus Axl Rose und seiner Band plötzlich Axl Rose mit Slash und Duff McKagan wurde. Also das Kerntrio wieder zusammen, da würde ich schon sagen, dass da eine große Zahl an Event-Fans hingeht. Was meinst du? Ist das bei Oasis genauso?
Sicher auch. Gibt einen Anteil dran an diesen Event-Fans. Ich glaube, dass sich aber auch die Die-Hard-Fans, so wie ich einer bin natürlich, würde ich mich schon so bezeichnen, für die ist es ein wirklich, ich hätte nicht mehr dran geglaubt, es ist ein wahr gewordener Traum, muss ich sagen, so romantisch oder naiv sich das anhört. Aber man darf auch nicht die Leute vergessen, die nachkommen.
Ja, also dass da eigentlich eine jüngere Generation, ich denke, wir plaudern da nicht so viel aus, dass unser Producer mit seiner Tochter dorthin geht und die gnadenlos in die Oasis, ist quasi eine Regel bei ihm zu Hause, dass man Oasis-Fan ist und da sorgt er jetzt dafür, dass es so passiert. Das sind natürlich eigentlich genau die Dinge, die dann von diesem zeitgeistmäßigen ja weggehen. Ja. Also Oasis hatten einen getroffenen Zeitgeist, da haben wir eine eigene Folge dazu gemacht oder eigentlich die ersten 2-3 Folgen befassen sich ganz viel mit diesem Thema. Was war das für ein kultureller Impact damals? Was hat es geändert im Vergleich zu den vorangegangenen Grunge-Bands und so? Also eigene britische Rockkultur und eine eigene Identität und solche Dinge. Und jetzt ist es eigentlich mit der Reunion wird so eine generationenübergreifende, so ein Happening irgendwie. Ja.
Ich meine, das schaffen auch nur diese Bands eben wie Stones und Co., die dauerhaft an den Stadien spielen. Die müssen mehrere Generationen abholen, sonst schaffen die das gar nicht, diese Besucherzahlen auf die Konzerte zu locken. Und wir haben sie ja in Reading gesehen, also auf dem Reading Festival, wo Liam die Definitely Maybe Tour gespielt hat. Es war unfassbar, wie diese Gen Z Jungs und Mädels in England, wie die wirklich jeden Oasis-Kracher lauthals mitsingen. Die feiern die Songs. Ich glaube nicht, dass die irgendwie auf diese ganzen Skandalgeschichten von damals irgendwie abfahren oder dass die Band cool finden, weil sie irgendwie so kontrovers waren. Ja. Da zählen einzig und alleine die Songs.
Die Lad-Kultur?
Kann eine Rolle spielen, klar, mit diesen Bucketheads und so, wir haben es ja schon mal angesprochen.
Also was ich gesehen habe, genau, die Outfits sind schon wieder da. Man kleidet sich in der notwendigen Britpop-Tracht, wenn gewünscht. Aber es ist eine generationenübergreifende Sache und es ist natürlich aus einem künstlerischen Standpunkt, glaube ich, das, was sich ein Songwriter ja am meisten wünscht. Also, dass seine Musik nicht mehr mit seinen Peers, mit seiner eigenen Generation verbunden ist. Mir fällt da Paul McCartney ein oder sowas, der das in vielen Interviews immer wieder betont, wie toll er es findet, dass also wirklich die Oma, die Tochter und die Enkelin in der ersten Reihe stehen und alle diese Musik feiern. Mhm. Wenn natürlich eine Band, die früher so vergleichsweise kontrovers war wie Oasis, jetzt so ein zusammenführendes Image haben kann und so einen Effekt haben kann, freut mich das natürlich ganz persönlich auch. Und wir wollen in unserer heutigen Folge ein bisschen rumspekulieren, was passiert, wenn, was passiert, wann und warum. Und wir fangen da mal an mit der Frage, was passiert denn, wenn sich Liam und Noel jetzt doch in die Haare kriegen? Ein paar Monate dauert so eine Tour, ja. Sie haben sich jetzt von Juli bis
Ende November,
Ende November mal committed auf die Tourdaten in Großbritannien und Irland und in Amerika, Nord und Süd.
Genau.
Und wir wollen gerne wissen, was passiert, wenn man sich doch in die Haare kriegt, wenn es doch Probleme gibt. Was kann da passieren? Und wir möchten das wissen von Daniel Kamps, der kennt die Band gut und war früher für die Sony tätig.
Ich bin sehr gespannt, ob das alles durchformatiert jetzt ist für diese Tour, ob die so alt und weise geworden sind, dass es ja langweilig wird, dazu zu schauen, weil es eben keine Skandale gibt, weil jeder weiß jetzt, oh Gott, ey, wenn wir uns jetzt wegen irgendeinem Scheiß in die Haare bekommen, ja, dann gehen hier Millionen den Bach runter. Ja, am Ende ist es auch natürlich für die beiden jetzt noch so Last Exit, um sich die Taschen noch einmal so voll zu machen, dass man wirklich nicht mehr arbeiten muss. Mussten sie vorher auch nicht mehr, aber.
Ja, Olli, was der Daniel Kamps hier anspricht, ist ja, kann sich die Band oder will sich die Band jetzt hier nochmal die Taschen voll machen? Der Sellout-Vorwurf. Mhm. Deine Gedanken dazu?
Es ist absolut berechtigt, das Ganze erstmal als Cash Grab abzustempeln. Und ganz ehrlich, natürlich wird die Kohle da eine Rolle spielen.
Ganz sicher, ja.
Natürlich machen die sich gern die Taschen voll. Aber ich glaube trotzdem auch, dass die da Bock drauf haben. Die haben Bock auf diese, ich meine, die wissen selber, was sie für einen Legendenstatus haben, und die wollen den auch aufrechterhalten. Und ich kaufe das denen auch ab, dass die da wieder Bock haben.
Mache ich auch, hab genauso wie du sicher da auch eine rosa-rote Brille auf. Also ich will es ihnen auch abkaufen, bin ich auch ganz ehrlich. Ja. Wenn man sich aber anguckt, wie die letzten Alben und Konzerte und Touren der beiden liefen, also da hat ja Liam Gallagher dann doch in the long run gewonnen. Er macht zwei Abende Wahnsinn, Knapworth, als in Anführungsstrichen Solokünstler. Da fällt es mir schwer zu glauben, dass der das Geld braucht, sondern dass der das Geld will, wie du sagst, ungenommen, alles in Ordnung. Und auch bei Noel, glaube ich, wäre die Solo-Karriere so gesettelt und so auf einem ordentlichen Level eingependelt, dass der jetzt nicht hier plötzlich merkt, dass sein Geldbeutel leer ist und er braucht jetzt die Asche.
Genau.
Trifft dieser Sellout-Vorwurf wirklich zu? Das wollten wir wissen von der Musikjournalistin für den Rolling Stone, Birgit Fuß.
Bei Oasis ist es auch so, dass man denen eigentlich gar keinen Ausverkaufsvorwurf machen muss, weil sie auch nie behauptet haben, dass sie es nicht machen. Also Noel hat immer betont, dass ihm Geld sehr wichtig ist. Und ich finde es auch in Ordnung, denn gerade Leuten, die so aufwachsen, dass sie eben nicht viel Geld haben, natürlich ist denen Geld wichtig. Und natürlich macht er alles, um möglichst viel davon zu kriegen. Das finde ich in dem Sinn ganz in Ordnung. Die werden ja auch wahnsinnig viel T-Shirts verkaufen und so. Also diese Tournee wird natürlich unglaublich lukrativ. Ich bin nur sehr gespannt, wie sich's entwickelt im Laufe der Zeit, ob die sich dann wirklich verstehen und ob sie das so durchziehen können oder ob dann doch wieder, naja, sagen wir mal, etwas Unfrieden ausbricht. Das wird schon spannend.
Bricht da Unfrieden aus, ist die Frage. Die Frage ist natürlich auch, was wäre, wenn? Also dann bricht Unfrieden aus. Wäre es fair zu sagen, die kommen halt da dann nicht mehr raus aus der Nummer? Also es ist too big to fail, diese Tour?
Das ist die Frage. Das Ding ist, obwohl ich es nicht glaube, dass es nur wegen der Kohle passiert, muss man ganz klar sagen, dass die sich streiten und dann wirklich so wieder so Geschichten, Backstage hier, Keilerei oder so, da glaube ich nicht dran, weil doch einfach zu viel dran hängt.
Ja.
Die Kohle für sie, aber auch diese Produktion mit den ganzen Mitarbeitern, ne, die Crew und so weiter. Also ich glaube, die werden den Teufel tun und hier irgendwie...
Ich glaube auch, es sind halt doch 16 Jahre vergangen und die sind keine 35 mehr.
Ja.
Und ich wage zu behaupten oder glaube, dass Drogen und der Rock'n'Roll-Lifestyle im klassischen Sinn bei beiden nicht mehr die zentrale Rolle haben, die sie vielleicht vor 15, 16 oder 20 Jahren noch hatten. Mhm. Unvergessen die Cold Turkey-Story von Noel Gallagher, wie er plötzlich aufhört, Kokain zu nehmen, weil er sich auf einer Party irgendwie umblickt und sich denkt, ich hasse alle hier, warum bin ich hier?
Ja.
Und dann einfach von heute auf morgen aufhört und dem Gallagher, also ich würde nach wie vor denken, dass beide dem Alkohol durchaus zugetan sind zum richtigen Zeitpunkt, aber ich glaube nicht mehr, dass das jetzt auf so einer Tour ein Dauerproblem wäre.
Nee.
Plus, es ist ein Ende, also es wäre ein Ende in Sicht und ich wage mal die These, dass das mit Absicht so gemacht wurde.
Mhm.
Also es gibt so Exit Points, glaube ich. Ich vermute das eher bei Noel Gallagher, dass der sich sowas reinschreiben hat lassen. Also wir machen jetzt 5, 6 Monate Tour in Amerika und in Großbritannien und Irland. Und wir halten uns die Option offen, im nächsten Jahr mit einigen Monaten Pause dazwischen, was es früher auch so nicht gab, weil der Tour-Cycle für eine aktive Band natürlich einfach anders ist.
Mhm.
Album machen, monatelang auf Tour gehen, 18 Monate. Jetzt machen wir einfach ein Dreivierteljahr Pause, gehen alle nach Hause, schnaufen mal durch, rollen mit den Augen, wenn wir uns über den anderen geärgert haben und können aber dann nach 9 Monaten oder 6 Monaten sagen, jetzt halte ich es wieder 3, 4 Monate aus oder sowas. Also selbst da, glaube ich, sind Rückversicherungen eingebaut worden. Wir haben jetzt über den kulturellen Impact ja schon gesprochen. Was ich wissen wollen würde, wer glauben wir, glaubst du, glaube ich, dass es ein Rock-Revival geben kann, also dass Oasis der Dampfer sind, der die Wellen teilt und dass im Nachgang zu dieser Reunion sich bei jüngeren Bands wieder die Lust auf Gitarre einstellt.
Könnte passieren. Aber ich muss zugeben, das ist Glaskugel. Also jetzt dann die Bands wie die Pilze aus dem Boden schießen, ich kann es nicht abschätzen. Ich würde es mir wünschen tatsächlich. auch wenn es mich nicht mehr betrifft. Ja, ich meine, ich sage jetzt mal ganz klar, was die jüngere Generation dann aus der Musik macht und welche zeitgenössische Kunst da dadurch entsteht, das ist, ich bin sowieso nicht mehr das Zielpublikum.
Deren Generation, genau.
Aber ich würde es mir wünschen, ich würde es cool finden und mal schauen, vielleicht wird ja zumindest was die Attitude und auch diesen Spirit dieser Musik ausmacht, ja, und auch die Qualität der Songs. Das ist ja sowas oft auch so, weißt du, kritisiert wird, die Songs nur noch so auf Spotify Zeit zu trimmen, dass man noch 2 Minuten Songs macht, dass alles total mechanisch berechnet wird im Songwriting und so. Da ist Oasis natürlich ein Paradebeispiel. Die machen 5 Minuten Songs, ist ihnen egal, ne, wie lange die Songs dauern.
Richtig. Weil du sagst, die Glaskugel, wir haben noch jemanden in die Glaskugel schauen lassen und möchten von der wissen, ob sie denkt, dass es ein Rock-Revival geben kann, dass junge Bands sich da dranhängen an die Oasis-Reunion. Und das ist die deutsch-britische Schauspielerin und Musikerin Christine Nichols.
Ich glaube, dass nach dieser Zeit, gerade dieser Covid-Zeit, wo viele Leute Musik gemacht haben, auf Zugang über TikTok zu Musik gefunden haben, die auch releasen konnten, sehr unkompliziert, sehr unbürokratisch, was ich ja toll finde und begrüße, aber alles eben sehr leicht, sehr schnell verwertbar und konsumierbar war und dann auch wieder, also ich habe das Gefühl, man sehnt sich so nach mehr Gehalt, ne? Nach mehr Grip, nach irgendwie, dass es ein bisschen was kosten muss, damit es auch eine Wertigkeit kriegt, ne? Ohne jetzt irgendwem zu nahe zu treten. Das meine ich gar nicht. Ich finde das ja, also hat ja alles seine Berechtigung. Aber ich merke auch immer mehr, wie junge Leute, mein Bruder ist 23, einfach handgemachte Musik machen wollen, ne? Und irgendwie ein Instrument lernen wollen und da Bock zu haben und sich interessieren. Und auch eben für Bands wie Oasis, aber auch Toten Hosen und so weiter, ne? Also, das kommt alles zurück, so eine gewisse Wertigkeit.
Eine gewisse Wertigkeit. Jetzt wollen wir nicht sagen, dass nicht handgemachte Musik oder nicht Gitarrenmusik keine Wertigkeit hat, um Exakt, Gottes Willen. Ja. Aber für Gitarrenfans wie uns ist vielleicht ein Funken Hoffnung da, dass jetzt nach einer Generation, denke ich, kann man sagen, die mit Gitarrenmusik wenig anfangen konnte, dass jetzt vielleicht eine Generation kommt, die mit Gitarrenmusik wieder was anfangen kann und dass Oasis da vielleicht die Zündung sein können, der Zündfunke, das wäre ja eine schöne Sache.
Absolut.
Jetzt wollen wir trotzdem, du hast die Glaskugel schon angesprochen, in die Glaskugel schauen. Und wir wollen wissen, wie geht's denn dann weiter nach diesen paar Monaten auf Tour? Wird's neue Musik geben? Gibt's weitere Tourdaten? Platzt das alles wie so ein Fiebertraum zusammen? Und wir wachen auf und denken so, hey, ich habe echt geträumt, dass sich Oasis wieder vereinigt haben. Das ist ja witzig. Und wir haben da einige unserer Gäste, die ihr aus unseren bisherigen Folgen so kennt, dazu gefragt und haben beschlossen, wir lassen euch das mal unkommentiert einfach alles hören und danach sagen der Olli und ich euch dann, wie es wirklich ist. Ihr hört jetzt die O-Töne von dem ehemaligen Sony-Mitarbeiter Daniel Kamps, von dem Sänger der Blackout Problems Mario Radetzky, dem Keyboarder der In Spiral Carpets Clint Boone, von dem Musikjournalisten Thorsten Groß, von dem Sänger der Band Van Holzen Flo Kiesling, von Thomas und Rainer Marshall von der Band Atomic und von der MTV-Legende Markus Kafka. Ab dafür.
Ich glaube, sie tun gut daran, keine neue Musik zu veröffentlichen. Alles, was sie machen, wird eh verglichen mit den ersten beiden, ersten drei, ersten vier, ersten fünf Alben. Und was soll da noch kommen? Ich meine, ich wüsste nicht, was Oasis jetzt noch für einen Song oder für eine Platte machen könnten, um dieser Karriere eins aufzusetzen. Du kannst eigentlich nur verlieren. Und ich glaube, sie sind extrem gut beraten, damit zu sagen, wir stellen das nochmal live hin für die Nostalgie-Leute und für die Kinder der Nostalgie-Leute, die nie die Chance hatten, diese Band live zu sehen. Anders als die Fans von den Rolling Stones oder von Metallica oder von Pearl Jam, die ihre Kinder mitnehmen können, sagen können, so, diese Bands touren regelmäßig, kommt mal mit, ich zeige euch mal, was Papa früher gehört hat. Oder Mama, und das gab's bei Oasis halt nicht. Das ging halt seit 2009 jetzt nicht mehr. Ja, okay, Liam Solo, auch gut. Noel, High Flying Birds, auch gut. Aber natürlich nicht Oasis.
Ich schieße jetzt auch mal so eine Theorie daraus in die Welt. Und die würde so aussehen, dass sie jetzt speziell durch die Konzerte in England und die Euphorie, die sie da erleben, weil sie spielen ja jetzt ja wirklich die schönsten Märkte mit England, Amerika, Australien und so, wo es sehr angenehm für sie wird, auch diese Konzerte zu spielen und wo sie einfach krass empfangen werden jeden Abend. Ich glaube, das wird ihnen so einen Push geben, dass sie sagen, sie gehen zurück ins Studio. Dann werden sie ein Album aufnehmen. Das wird wahnsinnig anstrengend werden, wahrscheinlich irgendwo. Vielleicht kommt es gut an, vielleicht auch nicht, wer weiß. Und wenn es dann nochmal eine Welttournee gibt, die wird richtig anstrengend. Und die wird sie an den Rande des Wahnsinns bringen. Und dann sind sie zurück im Streithimmel. Und dann werden Noel und Liam wieder auf der Bühne stehen und sich anzicken.
I'd like it, they did bring a new album out. I think it'd be nice for the fans if there's a new album there for us. Just a little document of this moment in time. Because I know it's not going to be ongoing. I don't think they're going to carry on gigging as Oasis, you know, for years and years now. I think it'll just be a couple of years and that'll be it probably. But yeah, it'd be nice if we've got a new album out of them. We'll see anyway. I mean, it's just that we've got to celebrate the fact that they're back together and, you know, they're back together while the mother's still around to enjoy it and see the brothers getting together again. You know, so that's the most important thing about it all, I think.
Das aktuelle Noel-Album Counseled Skies mit 2-3 Songs vom letzten Liam-Album und alles von Liam gesungen und noch so ein bisschen mehr auf Oasis gedreht, wäre ein Meisterwerk. Oder jedenfalls ein sehr, sehr gutes Oasis-Album.
Nostalgie ist auch so ein Gefühl, das lieben die Leute auch einfach. Und ich hoffe aber so ein bisschen, dass es nicht nur dabei bleibt. Also ich fände es cool, wenn dann danach nicht so dieses Gefühl von Nostalgie dem Genre übrig bleibt, sondern das wirklich so was Neues anstupst und das wieder frisch macht. Weil Nostalgie ist auch irgendwann so ein bisschen einschläfernd und daraus entsteht ja nichts Neues. Und das würde ich mir total wünschen, dass sie dann trotzdem noch unterwegs sind und irgendwie around sind und am Start sind und die Bands, die vielleicht so ein bisschen danach klingen, dadurch einen Aufschwung kriegen und dann losgehen und neue Dinge machen.
Ich bin mir sicher, dass 2026 noch Europa-Daten gibt, unter anderem Deutschland, aber ich glaube dann nur in Berlin, Waldbühne oder so. Und dann, glaube ich, dann kommen 4 Nappers-Konzerte, dass dann Rekord vom Robbie brechen in England, wieder Ciao sagen und dann sind sie wieder weg. Dann ist die Band wieder aufgelöst praktisch.
Sehe ich genauso. Also es gibt ja schon erste Gerüchte, dass es nächstes Jahr eine kleine Europa-Tour gibt mit so eins in Deutschland, eins in Frankreich, Italien und das dann als Abschluss ein Wochenende in England gibt und das Knappers hört sich gut an, aber wobei ich glaube, die werden sie irgendwas anders machen. Warum
oder Knapp, im City-Stadion.
Warum Knapp ist Kult, warum das braucht man nicht mehr wiederholen. Aber irgend so ein Abschlusswochenende wird es geben, glaube ich, an neue Musik. Glaube ich nicht dran. Sonst wäre jetzt schon was gekommen.
Ich möchte auch gar nicht, dass sie dann eine neue Platte machen. Sollen die Tour spielen, sich die Rente abholen und dann Servus.
Herrlich, wie die alle rumspekulieren, oder? Ich finde es super.
Also der Markus Kafka soll sich die Rente abholen und dann Servus. Ja, also es ist alles vorhanden an potenziellen Meinungen und Theorien. Ich habe eine, die noch nicht gesagt wurde.
Erzähl
und jetzt drängel ich mich einfach vor und möchte als erstes sagen, was ich denke, bevor ich es vergesse. Ich glaube, dass es tatsächlich, wie die Marshall-Brüder sagen, noch weitere Konzerte geben wird, unter anderem Europa, vielleicht noch irgendwas Ausgefalleneres. Wir werden sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es kein Album gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwo, ohne besonders jetzt viel Aufwand, irgendwo einen Song ausgräbt, der vielleicht Anfang der 2000er mal recorded wurde oder nur halb gemacht wurde und den man jetzt im Studio zusammen in 5 Tagen irgendwie hinzimmert, re-recordet und das als die letzte Oasis-Single oder sowas nochmal raushaut, Video macht mit modernsten Techniken, wo niemand, also ich habe da meine Inspiration von Now and Then von den Beatles, der letztes Jahr offiziell als letzter Beatles-Song rauskam, mit KI-generierten nostalgischen Video, mit Videomaterial aus den späten 60ern, wo John Lennon und George Harrison dann natürlich sehr alive sind und da mitmachen. Und ich glaube, dass das ein gangbarer Weg wäre für die Band, um da vielleicht noch einen Song rauszuhauen. Und dann würde ich mir wünschen, und da ist, glaube ich, der Wunsch mehr als die Realität, dass sie es so machen wie The Police. Also, dass sie nach ihrer Reunion-Tour immer mal wieder sporadisch irgendwo auftreten. Ich denke an sowas wie Live Aid, also solche Events, Und da einfach als super Special Guest dann spielen, dann ist es wieder 5 Jahre her und es gibt keine Tour und sie machen da eine Wiedervereinigung, spielen 5 Songs und sind die größten, dann verschwinden die wieder und Liam und Noel machen ihr Solo-Zeug. Das wäre so meine Idee, mein Wunsch. Jetzt die Gretchenfrage. Was willst du?
Ja, was wünsche ich mir und was erwarte ich? Das klafft natürlich dann oder kann auseinanderklaffen. Ich würde mir natürlich ein neues Album mit absolut tollen Songs wünschen, muss aber zugeben, dass ich da skeptisch bin und das nicht mehr erwarte. Deswegen halte ich es da auch mit, ich glaube, Markus Kafka und auch dem Daniel Kamps, ich erwarte kein Album. Ich glaube auch vom Gefühl her, dass sie keins mehr bringen, weil sie vielleicht selber wissen, sie können ihre Legacy, also
ihr Vermächtnis
wahrscheinlich nur noch schmälern vielleicht durch neue mittelmäßige oder vielleicht sogar schlechte Musik. Deswegen erwarte ich auch kein Album. Wäre ein neues Oasis-Album toll mit super Songs natürlich, aber für mich ist es auch okay, diese unfassbare Tour, die sie da fahren, 400.000 Menschen in ihrer Heimatstadt, ja, Manchester, die einfach auch nur aus 500.000 Leuten besteht.
Ja.
Also es ist beispiellos. Und
400.000 über 5 Abende, müssen wir jetzt sagen, genau, aber trotzdem, ja.
Also finde ich super. Also mich freut es auch einfach als Fan, dass ich da auch dran teilhaben kann, dass ich selber sehen werde auf Tour. Und ich wäre ganz ehrlich cool damit, wenn sie kein Album mehr machen.
Ja, ich glaube, damit wären alle cool. Die Frage ist, die mir jetzt bei deinen Ausführungen so gekommen ist, ist die Versuchung nicht doch total groß bei jemandem, der auch so ein kleiner Rekordjäger ist wie Noel Gallagher, der schon gerne irgendwie Rekorde bricht und der Einzige ist, der das und das erreicht hat, ist die Versuchung nicht auch geil, wenn du dann sagst, boah, ich bin jetzt der, der nach 16 Jahren dieses Album veröffentlicht hat oder nach 17 oder 18 Jahren und wirklich nochmal, also welche Band gibt's, die Album 1, Album 2 legendär hat und dann Album, was wäre das dann? Album 8 oder sowas. Also das letzte Album 20 Jahre später mit 15 Jahren oder 16 Jahren Pause dazwischen und ich bin jetzt der nochmal so ein, also so ein American Idiot oder sowas, ja. so eine totale Return to Form hinbringt.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen, dass er von sich selbst denkt, ich kann das. Ich kann, ich krieg das hin. Ich brauche 8 gute Songs, 2 passable bringen die anderen und dann ab dafür. Könnte passieren. Was jetzt da rauskam bei deiner Theorie ist, hast du persönlich ein bisschen Angst, dass die Reunion-Konzerte, wenn die jetzt nicht gut laufen, wenn die schief gehen, wenn es Schlägereien und Tourabbrüche gibt, dass das für dich diese Legacy, von der du gesprochen hast, nicht auch schmälert und kaputt macht?
Ja, und ganz ehrlich, die müssen sich ja nicht mehr irgendwie fetzen. Also auch eine schlechte Performance wird ja auch dieses Vermächtnis zerstören. Also wenn mir das nicht gefällt, wenn es mich nicht berührt live, wenn Liam, jeder weiß, Liam hat eine geniale Stimme, seine Performances haben nicht immer, haben auch manchmal zu wünschen übrig lassen über die letzten 1-2 Jahrzehnte. Also da muss man gucken, was kommt. Und das wird mich wahnsinnig ärgern oder würde mich sehr enttäuschen, wenn die Performance einfach nicht on point ist.
Ja. Haben die Leute Angst, die richtigen Fans, dass die Reunion vielleicht die eigene Wahrnehmung der Band ruiniert, wollten wir auch wissen von Markus Kafka.
Ja, das ist ja auch wirklich eine berechtigte, begründete Angst. Ich war also bei 2 Solo-Konzerten von Liam, ich war auch bei 2 von Noel und das war schon immer okay, aber du hast halt gemerkt, dass 99,9% der Leute sowieso nur da sind, weil sie alte Oasis-Songs hören wollen. Und ich meine, Noel hat sich ja wirklich bemüht, musikalisch up-to-date zu sein und ein bisschen innovativ auch mal so ein bisschen elektronische Sachen auszuprobieren. Aber es ist halt auch vom Songwriting her, kommt halt nicht mehr ran so an die goldenen Jahre. Und bei Liam ist es ähnlich.
Olli. Mhm. Markus Kafka sieht's wie du.
Mhm.
Er kann es zumindest verstehen.
Mhm.
Ich glaube tatsächlich, dass es da gibt es keinen Königsweg. Wenn sie nichts machen, dann heißt es, wir auf der Höhe aufgehört und ach schade, und es gäbe doch so einen großen Bedarf. Ich denke schon, dass aus dem Musikbusiness und aus Leuten, die mit ihnen zu tun haben, der Druck schon da ist, weiterzumachen, weil es einfach ein Cash-Grab ist, wie du vorher gesagt hast. Da ist einfach so viel potenzielles Geld drin.
Mhm.
Dass du halt nach 3 Jahren kannst du dann einfach auch wieder in New York spielen und die Leute kommen wieder. Die Rolling Stones fahren diese Story seit 1981 mit, ich glaube, 3 Alben seitdem oder sowas oder 4. Also es kann funktionieren, was der Markus Kafka hier sagt, dass 99,9% der Leute eigentlich lieber auf einem Oasis-Gig wären. Das ist ja ganz bekannt, ging viral, ein Statement von Matty Healy, dem Sänger von The 1975, eine Band, die von Noel Gallagher regelmäßig abgewatscht wird.
Ja, genau.
Dafür, dass sie den Brit Award für bestes Rockalbum bekommen, während Noel Gallagher als der Gott der Rock-Definition die Band nicht als Rock definiert, sondern als Pop und dabei die Meinung seines, in dem Interview die Meinung seines 8-jährigen Sohnes mit heranzieht, der auch nicht findet, dass das Rock ist. Egal, er hat wieder einen Grund gefunden, jemanden scheiße zu finden und in die Nachrichten zu kommen. Aber Matty Healy sagt es auch in einem längeren Interview, er traut sich wetten und da gehe ich mit, dass auf einem High Flying Birds Gig niemand steht, der nicht lieber auf einem Oasis Gig wäre. Der mag das toll finden, der mag die Musikalität und diese Soundbreite, die Noel Gallagher sich erarbeitet hat über die Jahre, mögen die alle toll finden und feiern. Aber wenn einer sagt, hey, nebenan spielt er in einer halben Stunde mit Oasis die ersten 3 Alben, dann geht er dahin.
Absolut, zu 100%, ja.
Jetzt kam die Oasis Reunion am Ende dann doch aufgrund der ganzen Countdowns und angepassten Instagram-Profile, trotz deiner Skepsis auf Festivals, wo sie es dir wirklich ins Gesicht schmeißen.
Kam doch kein Boxset,
sondern die Reunion kam. Und es ist wie immer im Leben, hinterher ist man schlauer. Das geht auch unserem Freund Thorsten Groß so, den ihr oft in unserem Podcast hier gehört habt, ein Musikjournalist. Und der hat noch eine lustige Anekdote aus den wenigen Wochen und Monaten vor der Bekanntgabe der Reunion, die jetzt im Nachhinein drauf schließen lässt, dass es vielleicht doch länger geplant war.
Also niemals gab es auch sowas wie oft bei anderen Interviews, dass da Leute von der Plattenfirma oder so daneben saßen, dass du vorher Fragenkataloge vorlegen musstest, dass Themen ausgeschlossen wurden. Das ist kein einziges Mal passiert, bis auf das letzte Interview, eben zu Council Skies, das ja noch nicht so lange her ist. Das war wenige Wochen vor Bekanntgabe der Reunion und das hat mich doch sehr gewundert. Da gab es nämlich vorher die Ansage, nicht über Oasis zu sprechen und tatsächlich saß sein Manager die ganze Zeit im Raum und ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil das nicht zu ihm passte. Gut, ich wollte jetzt auch gar nicht unbedingt schon wieder über Oasis reden, aber damit haben sie mich eigentlich neugierig gemacht und im Nachhinein, na klar, der hätte sich verplappert, so, ne? Also das ist der hätte den Mund nicht gehalten, so. Das war für mich dann so irgendwie klar, so. Da mussten sie jetzt aufpassen, kurz vor Announcement, dass da nichts rausdringt.
Da haben sie dem Noel Gallagher wohl nicht vertraut, dass er nicht doch taktisch unklug einmal aus der Deckung kommt und irgendwas sagt, was die Oasis Reunion vielleicht vorweggenommen hätte passieren können. Damit sind wir am Ende unserer 9. Folge und damit auch am offiziellen Ende unserer Audiodokumentation, Olli. 9 Folgen über Oasis. Ich weiß aus Gesprächen über die letzten fast 20 Jahre mit dir, wir könnten noch 10 Folgen machen und würden immer noch Müll und Nichtmüll finden, den die Hörerinnen und Hörer alle kennen oder noch nicht kennen zu unserer Lieblingsband. Wir sind jetzt trotzdem am Ende unserer Reihe. Das ist hier die offizielle letzte Folge. Ich sage offiziell, weil man weiß ja nicht, was passiert und vielleicht müssen wir mit der ein oder anderen Bonusfolge nochmal reingrätschen.
Ja.
Damit ihr nicht verpasst, wenn wir das tun sollten, Zwinker, Zwinker, dann abonniert auf jeden Fall jetzt unseren Podcast. Dann seid ihr auf jeden Fall dabei und bekommt eine Benachrichtigung, wenn wir nochmal in die Tasten hauen, wenn wir uns hier vors Mikro setzen. Ich möchte nicht versäumen, einmal nochmal zu sagen, dass ihr uns auf allen gängigen Social Media Accounts finden könnt unter @bold.audio. Schreibt uns da, folgt uns, damit ihr nichts verpasst. Und wenn ihr uns lieber eine E-Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das auch tun an hallo@bold.audio. Und ein letzter Hinweis auf unsere Spotify-Playlist, die ihr hier in den Shownotes findet. Da sind alle Songs, über die wir über die 9 Folgen so gesprochen haben und noch einige mehr von Oasis für euch versammelt. Da könnt ihr euch tief ins Werk reingraben und könnt da vom Smash-Hit bis zur weniger bekannten B-Seite alles nochmal durchhören. Ansonsten danke an dich, Olli.
Ja, Nick, vielen Dank auch an dich. Es war wirklich wunderbar, mit dir über diese Band und über unsere Leidenschaft so lange zu sprechen.
Jawohl, endlich hat uns mal jemand ein Mikrofon vor die Nase gehalten, wenn wir das tun. Da danke an den Christian Bruckmeier und alle bei Bold Audio, dass sie uns hier das machen haben lassen, muss ich sagen, dass er sich als Produzent so reingehängt hat. Wir bedanken uns bei allen in seinem Team. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr anderen Fans von Oasis oder noch nicht Fans von Oasis von unserem Podcast erzählt und den weiterempfehlt. Wir sehen uns auf den Konzerten, wenn ihr Tickets habt. Wir hören uns, wenn ihr wollt, bald wieder. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Und das letzte Wort in unserem Podcast kriegt jemand, der auch schon in der ersten Folge viel und Gutes gesagt hat, nämlich der Keyboarder der In Spiral Carpets, Clint Boone.
Let's get these gigs done and show the world how powerful guitar music can be and how unifying it can be, you know what I mean? It's all about the guitars, isn't it?
Chaos and Glory ist eine Produktion von Bold Audio. Moderiert von Nick Sauter und Oliver Kastenhuber. Produktion, Redaktion und Interviews Christian Bruckmeier. Aufnahmeleitung und Projektmanagement Philipp Peters. Webdesign und Technik Andreas Riermeier und Peter Zitzelsberger. Social Media und Grafik Alexandra Negrea und Mona Seefried.